Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother am Mikrofon. Ihnen einen schönen guten Morgen. Italien befindet sich seit einigen Wochen in einer Regierungskrise. Mal wieder. Warum es im politischen System des Landes so oft zu Problemen kommt, dazu gleich ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Roman Marun. Gleichzeitig ist und bleibt die Corona-Pandemie eine Herausforderung für Italien. Wir schauen auf die Regionen Lombardei und Venetien, die Nachbarn sind, aber ganz unterschiedlich mit dem Virus zurechtkommen. Und in Dänemark soll es bald einen digitalen Corona-Impfpass geben, der Reisen möglich macht. Mehr dazu am Ende der Sendung. Italien ist Wechsel an der politischen Führungsspitze gewöhnt. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es 66 Regierungen. Die aktuelle ist vor 3 Wochen zerbrochen, vor allem wegen Matteo Renzi. Der ehemalige Premier von der Mittepartei Italia Viva hat seine Minister aus der Koalition abgezogen im Streit um die milliardenschweren Corona-Hilfen von der EU. Die anderen Bündnispartner haben seitdem keine Mehrheit mehr im Parlament. Ob jetzt eine Expertenregierung unter dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi zustande kommt, das ist ja aktuell im Gespräch, wird sich zeigen. Klar ist bisher nur, Italien steckt mal wieder in einer Regierungskrise. Über die Krisenanfälligkeit des politischen Systems in Italien und darüber, welche Folgen das hat, kann ich jetzt mit Roman Marun sprechen. Er ist Politikwissenschaftler und beobachtet die italienische Politik von Sizilien aus. Guten Morgen, Herr Marun.
Hallo.
Herr Marun, ist das politische System in Italien in einer Dauerkrise?
Naja, das System ist sehr labil konstruiert. Wir müssen ein bisschen daran denken, auch dass die Französische Republik ja auch mehrmals Verfassungsreformen, Systemreformen durchgeführt hat, um zu dem politischen System von heute zu gelangen. Italien befindet sich in etwas wie einer zweiten Republik, die erste Republik, wo wir ein klares Parteiensystem hatten, solange auch noch der Kalte Krieg geherrscht hat, hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert, aber es gibt ein paar Defizite auf alle Fälle in der Politik, die klar sind. Der italienische Ministerpräsident hat nicht die Stärke eines deutschen Bundeskanzlers oder einer deutschen Bundeskanzlerin. Die Parteien sind wesentlich mobiler, haben nicht diese feste Struktur. Legislaturperioden werden sehr oft nicht durchgeführt. Es gibt unglaublich große Personalwechsel während einer Legislaturperiode zwischen den Parteien. Also das sind schon schwierige Voraussetzungen.
Warum fehlt es denn an Kontinuität und vielleicht auch Planbarkeit? Das ist ja dann eben eine Folge eben auch, dass Regierungen schnell zerbrechen. Was sind dann da die Ursachen dafür?
Ja, ich glaube, es ist auch teilweise einfach, dass die Parteien und die Politiker sehr stark Verantwortung, Accountability, also die Zuordnungsfähigkeit von politischen Entscheidungen versuchen zu vermeiden, um gleichzeitig gegenüber den Wählern natürlich Erfolg leisten zu können, Erfolg haben zu können. Also das ist ein bisschen eine Sache, die sich gegenseitig bedingt. Dann haben wir einfach ein politisches System, das keine klare Aussage hat, ob es eher zum Mehrheitswahlrecht tendiert, zum Verhältniswahlrecht, sondern es ist ein Kompromiss. Und das Problem ist natürlich auch immer, dass die aktuelle politische Elite, die Parlamentsabgeordneten, sowohl im Senat als auch in Abgeordnetenkammer, was ein weiteres Problem ist, beide Kammern haben mehr oder weniger die exakt selben Aufgaben und das ist auch ein System, was es schwieriger macht, um Reformen zu finden. Also diese Parlamentsabgeordneten, die zurzeit im Parlament sind, sind sehr oft einfach nicht Reformen zugeneigt, die unter Umständen ihren eigenen Parlamentssitz auch zur Diskussion stellen könnten.
Also Sie sehen vor allem systemische Schwierigkeiten. Welche Rolle spielen denn Sachthemen, wie jetzt wieder bei der letzten, beim letzten Zusammenbruch der Regierung? Ist das auch immer ein Faktor oder geht es tatsächlich eher um das Systemische?
Da hatten wir wirklich ganz klare Sachfragen. Wir haben eine schwierige Koalition gehabt. Das Wahlergebnis hat eigentlich, der letzten Wahlen, hat eigentlich zu einer anderen Regierung geführt, die dann vor 1,5 Jahren zerbrochen ist. Dann haben sich Parteien zusammengefunden, die eigentlich normalerweise gar nicht miteinander großartig können, die keinen klaren Koalitionsvertrag hatten, keine politischen Ziele hatten. Jetzt haben wir natürlich die Corona-Krise mit ganz klaren Fragestellungen, die die Europäische Union auch in Italien stellt. Und die hat diese Regierung nicht beantworten können. Matteo Renzi, der so ein bisschen als Sündenbock dargestellt wird bei dem Ende der Koalition jetzt, hat diese Sachfragen thematisiert, natürlich als kleinster Koalitionspartner, was ihm keinen guten Stand geboten hat. Und es waren Sachfragen, an denen natürlich auch diese Koalition gescheitert ist, plus Personenfragen, Persönlichkeitsprobleme.
Sie haben jetzt gerade schon einige Parteien erwähnt. Wir haben ja mit der Lega eine ehemalige Regionalpartei, die inzwischen mitspielt. Wir haben mit den Fünf Sternen eine Bewegung, die noch nicht so alt ist. Welche Rolle spielen diese neuen Formationen, diese neuen Parteien oder diese neu erstarkten Parteien?
Die Lega, ehemals Lega Nord, war natürlich eine Regionalpartei, eine separatistische Partei, die, sagen wir mal, nicht so auf dem Boden der Verfassung von ihren politischen Zielen einer Eigenständigkeit beruhte. Diese Partei ist mittlerweile eigentlich von der Tradition her sogar schon recht alt, ja, muss man sagen. Movimento Cinque Stelle hatte unglaubliche Probleme, eine klare politische Linie, eine Ideologie zu finden, beruht teilweise sehr stark auch auf basisdemokratischen Elementen. Jetzt will Movimento Cinque Stelle scheinbar auch eben die Frage, ob man eine Draghi-Regierung unterstützen wird, als der Basis zur Entscheidung vorlegen. Also das ist natürlich dann ein sehr schwieriges und sehr träges und schwieriges politisches Subjekt. Wir haben dann natürlich auch noch traditionelle Parteien drin, Partito Democratico, eine mehr oder weniger sozialdemokratische Partei mit Elementen einer christdemokratischen Partei, plus Forza Italia, Berlusconis persönliche Partei, deren politische Linie jetzt auch nicht so hundertprozentig klar ist, aber die auch schon recht lange am Markt ist.
Ja, viele Parteien, die im Parlament vertreten sind. Wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle politische Lage im Land schauen, können denn dann technokratische Regierungen die Lösung sein, wie sie ja jetzt unter Umständen entsteht?
Ja, es ist natürlich die große Frage, wie technisch wird diese Regierung sein. Je technischer sie ist, umso größere Unterstützung im Parlament kann sie unter Umständen finden. Wenn sie eine zu starke politische Note hat, wird es schwieriger und der Unterstützungskreis in den Parlamenten, im Senat und in der Abgeordnetenkammer wird natürlich dann entsprechend kleiner werden. Deshalb ist es natürlich Mario Draghi geworden, der aufgrund seiner Position, seines Images und vielleicht auch so seiner politischen Ausrichtung eher konservativ, eher marktfreundlich gesonnen, unter Umständen wirklich eine große Zahl der Abgeordneten der Parteien für sich verbinden müsste. Das war ein geschickter Zug. Das ist der einzige Zug, der einzige mögliche Zug, bevor Neuwahlen auszurufen. Und Neuwahlen wären jetzt aufgrund großer Entscheidungsbedarfe sicherlich nicht sinnvoll.
Wie sehen das denn die Wählerinnen und Wähler? Akzeptieren die aktuelle Regierungskrise oder sind die im Angesicht der Pandemie einfach nur müde?
Also die aktuelle Regierungskrise wird als komplett überflüssig betrachtet von großen Teilen der Bevölkerung. Kleine Teile der Bevölkerung versuchen in dieser Lage vielleicht noch Verantwortliche oder Schuldige auszumachen. Aber die Menschen haben definitiv andere Probleme. Es geht vielmehr darum, wie die einzelnen Regionen in Italien gerade wieder zurückfinden in das normale wirtschaftliche, soziale Leben. Die Frage ist natürlich auch, können die Kinder wirklich in die Schulen gehen und funktioniert es, das System mit dem europäischen Recovery-Programm, dass eben auch Gelder der Europäischen Union, gemeinsame Mittel nach Italien kommen und ihren Beitrag dazu leisten, wieder aus dieser schweren Krise rauszukommen. Wir hatten letztendlich letztes Jahr 9% Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Das ist natürlich verheerend.
Regierungskrisen in Italien und was die mit dem politischen System des Landes zu tun haben, darüber sprach ich mit dem Politikwissenschaftler Roman Marun. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Marun.
Schönen Tag.
Die Regierungsfrage in Italien beherrscht zurzeit die Schlagzeilen. Dabei hat das Land noch mit einer weiteren Krise zu kämpfen, nämlich Corona. Die Pandemie hat in Italien heftige Spuren hinterlassen. Vor allem im Frühjahr vergangenen Jahres, als sich das Virus rasant verbreitete und im Norden des Landes viele Menschen durch eine Infektion starben. Die Region Lombardei mit der Stadt Bergamo stand damals im Mittelpunkt des Ausbruchs. Aber die Nachbarregion Venetien wiederum, die kam damals ganz gut durch die Krise und profitiert davon bis heute. Kirstin Hausen berichtet über zwei Regionen, die sich wirtschaftlich sehr ähnlich sind, beide von der rechten Lega-Partei regiert werden, mit der Krise aber doch ganz anders umgehen.
Drei Mädchen mit Schulrucksäcken schlendern durch die historische Altstadt von Bergamo. Sie tragen Masken, halten Abstand voneinander. Seit Montag dürfen sie wieder zum Unterricht gehen, mit Auflagen. Die Gesichtsmasken dürfen wir nur ablegen, wenn wir auf unserem Platz sitzen. Sobald wir uns bewegen, müssen wir sie aufsetzen. Wir müssen auch vor jedem Aufstehen vom Platz unsere Hände desinfizieren. Für Carlotta und Emilia ist das Befolgen der Schutzregeln auch in der Freizeit selbstverständlich. Ihre Eltern achten sehr darauf. Die Erinnerungen an die schrecklichen Szenen, die sich in Bergamo während der ersten Corona-Welle abspielten, sind noch nicht vergessen. Überfüllte Notaufnahmen, Feldlazarette, verzweifelte Ärzte und die Militärkonvois, die nachts die Särge abtransportierten. Diese Buchhändlerin gibt die Schuld für die mehr als 6000 Toten allein in der Provinz Bergamo der lombardischen Regionalregierung. Zögerlich und nicht koordiniert seien die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gewesen. Gegen Regionspräsident Attilio Fontana von der Lega wird wegen seines mangelhaften Krisenmanagements in der ersten Welle ermittelt. Er hat bereits mehrere Misstrauensvoten überstehen müssen. Da wirkt seine Entscheidung, die Impfkampagne in die Hände von Guido Bertolaso zu geben, dem ehemaligen Katastrophenschutzchef, fast als wolle er sich nicht schon wieder die Finger verbrennen. Bisher sind 300.000 von 10 Millionen Menschen in der Region geimpft. Guido Bertolaso hat am Dienstag im Fernsehen versprochen, bis Juni alle Lombardinnen und Lombarden, die das wollen, zu impfen. Ich bin Arzt und habe Erfahrung bei der Bewältigung von Notsituationen. Ich weiß nicht, wieso wir das nicht schaffen sollten. Jeder Bürgermeister ist aufgerufen, mitzuteilen, wo wir Impfzentren einrichten können. Das kann eine Sporthalle oder ein Flughafenhangar sein. Wenn wir genug Impfdosen bekommen, garantiere ich dafür, dieses Impfziel zu erreichen.
Garantisco che noi questo risultato lo possiamo tranquillamente ottenere.
So viel Einsatz wünschen sich viele Lombardinnen und Lombarden auch von ihrer politischen Führung. Und sie schauen neidisch auf die Nachbarregion Venetien, wo die Pandemie von Anfang an zur Chefsache gemacht wurde. Regionspräsident Luca Zaia, ebenfalls ein Lega-Politiker, suchte sofort bei Ausbruch der Corona-Krise im vergangenen Jahr den Rat eines bekannten Virologen und setzte um, was dieser forderte. Zaia riegelte den ersten lokalen Infektionsherd in seiner Region rasch ab. Die Impfkampagne hat er nicht delegiert, sondern zur absoluten Priorität gemacht. Wir suchen fieberhaft nach Möglichkeiten, uns einen Impfvorrat anzulegen. Es gibt Gerüchte, dass man auch auf dem freien Markt Impfdosen kaufen kann. Wir prüfen, ob es gesetzlich erlaubt ist, dass wir als Region zusätzliche Impfdosen beschaffen. Ich glaube nicht, dass das eine Straftat ist. Zaias Devise lautet Testen, Testen, Testen. Um eine effiziente Kontaktverfolgung zu garantieren, bezieht er die Hausärzte mit ein. Venetien verfügt nämlich über ein dichtes Netz medizinischer Grundversorgung vor Ort, während die Lombardei auf große Kliniken setzt, wo sich alle Kranken, ob ansteckend oder nicht, hinbegeben müssen. Zwar wird nun auch in der Lombardei von politischer Seite propagiert, Covid-Patienten, wenn möglich, zu Hause zu behandeln, doch es gibt nicht genügend niedergelassene Ärzte, die das übernehmen könnten. Die jahrzehntelang betriebene Konzentration auf öffentliche und private Krankenhäuser zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung lässt sich nicht innerhalb weniger Monate rückgängig machen.
Die Regionen Lombardei und Venetien sind sich in vielem ähnlich, kommen aber doch ganz unterschiedlich durch die Corona-Krise. Kirstin Hausen berichtete für uns. Die Corona-Krise wirft viele politische Fragen auf, die regelmäßig neu bewertet und diskutiert werden müssen, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt. Eine Frage, die zurzeit besonders umstritten ist: Sollen Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft wurden, Privilegien erhalten, also zum Beispiel einfacher reisen können oder in Restaurants gehen dürfen? Die Politik ist bisher eher zurückhaltend, auch wenn etwa die Kanzlerin vor einigen Tagen in der ARD sagte:
Ich glaube, wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht haben können zum Impfen, und dann sagen manche Menschen, wir haben ja keine Impfpflicht, dann sagen manche Menschen, jetzt möchte ich nicht geimpft werden, dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen.
Es kann also gut sein, dass diese Debatte demnächst an Fahrt aufnimmt, und auch der Deutsche Ethikrat will sich zur Frage der Privilegien heute Vormittag nochmal äußern. Wie das alles in der Praxis aussehen könnte, das zeigt jetzt Dänemark. Dort wurde gestern ein digitaler Corona-Impfpass vorgestellt, der Reisen ermöglichen soll und später vielleicht auch mehr. Carsten Schmiester berichtet.
Dänemarks amtierender Finanzminister Morten Bødskov macht seinen Landsleuten Hoffnung. Dänemark, Europa und die ganze Welt sind nach wie vor hart von der Pandemie betroffen. Dennoch müssen Teile der dänischen Gesellschaft wieder in Gang kommen und Geschäftsreisen möglich werden. Deshalb bin ich froh über eine neue Partnerschaft zwischen Regierung, Wirtschaft und Kulturschaffenden mit dem Ziel, einen digitalen Corona-Pass zu entwickeln. Bereits Ende dieses Monats soll die erste Version des digitalen Corona-Passes verfügbar sein, zunächst aber nur für Geschäftsleute, denen damit wieder uneingeschränktes Reisen ermöglicht werden soll. Das haben Bødskov, Lars Sandahl Sørensen vom dänischen Industrieverband DI und Handelskammerchef Brian Mikkelsen in Kopenhagen angekündigt. Der Pass soll aufs Handy geladen und über das staatliche Gesundheitsportal sundhed.dk verwaltet werden, das seit mehr als 15 Jahren dänischen Bürgern, Ärzten, Apotheken, Kliniken und Behörden als gemeinsame Plattform für die digitale Patientenakte dient. Es wurde schon vor Corona pro Monat mehr als 1,5 Millionen Mal genutzt und gilt als sicher. Unter anderem, weil Daten nicht zentral, sondern an mehr als 100 verschiedenen Orten gespeichert sind und Zugriffe darauf jederzeit nachverfolgt werden können. Diesen technologischen Fortschritt wolle man nun nutzen, so der Minister. Dänemark könne damit einer der weltweit ersten Staaten mit einem solchen Pass werden und Vorbild für andere. In einer weiteren Ausbaustufe soll dieser Pass dann allen Dänen angeboten werden, um damit unter anderem ihren individuellen Impfstatus und eventuelle Corona-Antikörper nachzuweisen. Das digitale Dokument könne auf längere Sicht helfen, die von strikten Corona-Gegenmaßnahmen hart getroffene dänische Gesellschaft schrittweise zur Normalität zurückzuführen, sagte Handelskammerchef Mikkelsen im dänischen Fernsehen. Der Corona-Pass bedeutet ein Licht am Ende des Tunnels für viele Firmen, sowohl in der Erlebnis- und Kulturbranche als auch für Exportunternehmen, deren Mitarbeiter viel reisen. Damit können wir die dänische Gesellschaft langsam wieder öffnen. Praktisch würde der Pass es geimpften Bürgern ermöglichen, Restaurants zu besuchen, an Konferenzen teilzunehmen oder zu Musikfestivals und Sportveranstaltungen zu gehen. Nach Angaben der Regierung soll der erweiterte Corona-Pass für alle dabei schon in 3 bis 4 Monaten, also spätestens zum Sommer, zur Verfügung stehen. Bis dahin, genau bis Ende Juni, haben die dänischen Gesundheitsbehörden auch allen, die es wollen, eine Impfung in Aussicht gestellt.
Carsten Schmiester über Dänemarks Pläne, einen digitalen Corona-Impfpass zu entwickeln. Und damit geht auch Europa heute an diesem Donnerstag zu Ende. Ich bin Frederik Rother und sage vielen Dank fürs Zuhören.